Ja, ich darf einmal mehr Sie willkommen heißen im Organic Forum auf der Anuga. Und wir haben ein spannendes Programm und tolle Debatten schon gehabt, viel gelernt. Und jetzt haben wir eine Session, die, denke ich, schon so ein bisschen Highlight vielleicht auch ist. Vor allem auch, weil wir doch einen sehr spannenden Gast jetzt begrüßen dürfen. Renate Künast, Landwirtschaftsministerin, damals auch für Ernährung zuständig. Das Portfolio ist rübergewandert zu ihrer Zeit. Da hatten wir den Fleischskandal und sie musste quasi sofort als Krisenmanagerin einsteigen. Aktuell im Bundestag, nach wie vor aktiv in der momentanen Funktion und daher auch mit der Kompetenz, heute im Panel hier zu sprechen. Sie ist die Sprecherin für ernährungspolitische Themen bei den Grünen. Natürlich immer noch sehr eng der Agrarpolitik verbunden. Und ansonsten Renate Künast hier vorzustellen im Öko-Sektion der Anuga oder hier in Köln, wäre Eulen nach Köln getragen. Renate, du bist sofort eingeladen, hier die Bühne zu erobern und uns mit deinen Erkenntnissen zu erfreuen und die Diskussion nachher zu inspirieren.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung. Ich nehme meinen Job ja ein bisschen wahr, so sortiere ich mich, für Inspiration zu sorgen. Warum für Inspiration zu sorgen? Weil man ja zwischendurch durchaus mal ein bisschen frustriert sein kann, wenn man so sieht, wie gerade das Klimapaket geht und welch tiefschürfende Dinge in diesem Klimapaket zum Thema Agrar stehen und Lebensmittel. Normalerweise müsste man jetzt einen viertelstündigen Vortrag darüber halten, was da alles drin steht, aber das reicht gar nicht, ja, an der Stelle, weil es nur sozusagen eine banale Andeutung sind. Wir erleben also, dass wir über Klimawandel, über Biodiversität reden, aber wenig Veränderung da ist. Wir erleben eine Situation, in der viele immer nur in dieser Kategorie reden und denken, des technischen Fortschritts oder so, ja, und des alten Lobbyismus. Und deshalb freue ich mich ja, dass wir jetzt mal reden können, gerade auf dieser Anuga, über Quo Vadis Lebensmittelindustrie. Oder besser, zwischen zwei Vorträgen und Debattenpunkten. Vorhin war die Frage Ende von Big Food, was wir morgen essen werden, und nachher reden wir nochmal über 100% Bio, ob das Gaga ist oder machbar. Darf ich schon mal vorwegnehmen? Ich fand die Frage falsch gestellt, weil eigentlich muss man da heißen, notwendig. Also ist weder Gaga noch machbar, also das alles, ja, ein bisschen Gaga, aber nur ein bisschen Gaga, weil alle in Kategorien alter konventioneller Food-Industrie denken und Raubbau. Machbar ist es auch und es ist vor allem notwendig. Also, worüber will ich reden? Worauf will ich mal fokussieren, um uns alle ein bisschen zu sortieren an der Stelle? Ich will reden über die Frage, wie wir nicht nur in Deutschland, sondern im europäischen Binnenmarkt und in der globalen Situation zu einer Veränderung kommen. Versuchen wir erst noch mal ein paar Fakten in diesem Kontext zu kriegen. Was haben wir in der globalen Situation? Sie hören mich gut, oder? Ja, schön. Ich höre leider auch alles andere, weil ich ja sozusagen hinter dem Lautsprecher stehe, ja. Also was haben wir als globale Situation? Wir haben Hunger, Mangelernährung, Klimakrise, Verlust an Artenvielfalt, eine Marktkonzentration, das sogenannte Versprechen neuer Technologien. Und wir haben immer mehr die folgende Frage diskutieren. Ich muss das mal auf Englisch zitieren, weil ich finde, dass es im Englischen viel mehr Artikel darüber gibt. Zum Beispiel habe ich einen gesehen, ich glaube vom Guardian, da war der Titel »What we eat kills us«. Also was wir essen, tötet uns. Oder Ethics of Food, how our food culture is killing us. Viel schärfer noch fokussiert auf Food Culture und damit Lebensmittelindustrie und hochverarbeitete Lebensmittel. Das ist die globale Situation in diesem ganzen Breiten von Hunger und Mangelernährung, Klimakrise und Marktkonzentration, Technikversprechen und eben diesen Punkt, dass mittlerweile immer mehr erkennen, dass wir ein wirkliches Problem haben. Ne? What we eat kills us. Natürlich können wir das alles gar nicht alleine bestimmen. Ich will aber mal darüber philosophieren mit Ihnen, mit euch, was eigentlich unsere Prämissen für die Zukunft sind. Heute früh habe ich gelesen, nochmal ein Tweet von jemandem über gestern auf der Anuga. Da hat jemand geschrieben, glaube von der Metro, traf die Ministerin und stand mit der Ministerin irgendwo am Stand, wo sie sich über alternative Proteine unterhalten haben. Jetzt habe ich geschrieben, was sind denn alternative Proteine? Ich wusste natürlich, was er meint. Dann hat er mich darauf hingewiesen, pflanzliche Linsen und so weiter. Worauf ich schrieb, also doch in Wahrheit nicht alternativ, sondern traditionell. Ja, so, um mal auf diese Windung hinzuweisen, Framing. Ja, Es geht ja immer um die Frage, wie bezeichnen wir was. Das ist nichts Neues, was irgendwie gerade vom Himmel fällt, sondern Linsen waren immer schon da. Ja? Vor allen Dingen in Zeiten, als man wenig Fleisch hatte, waren Linsen immer schon da. Wenn man sich das aber mal anguckt, dann sieht man, wie dieses Sprachgebrauch ist. Oder es hat jetzt gestern ein Interview gegeben mit Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Ich weiß gar nicht, wo es war. Ich habe es bei Twitter gesehen, mir kurz angeguckt. Eine Journalistin fragte sie dann immer zu Extinction Revolution, ja, die gerade in Berlin so ein paar Straßenkreuzungen blockieren. Und da fängt sie an mit, ja, sag mal, ist das nicht unmöglich? Und wenn man jemanden zur Arbeit will, kommt man nicht pünktlich hin und so. Ist doch schrecklich, ist denn richtig, was die da machen? Und Luisa Neubauer, sie hat so ein bisschen in der Stirn gerunzelt, die Augenbrauen gingen mal rauf und runter. Und dann sagte sie, wollen wir uns jetzt vielleicht mal auf den Kern konzentrieren? Noch viel schlimmer als das, was Sie gerade fragen, ist doch die Klimakrise mit allem, was dranhängt. Ja? Da fand ich wunderbar. Was erleben wir noch in der Realität? Wir erleben freiwillige Ritis. Freiwillige Ritis ist die Reduktionsstrategie, Salz, Fett, Zucker für hochverarbeitete Lebensmittel, wo die Industrie immer selber angeben darf, als großes Ziel die Reduktion an Prozentzahl oder ein paar neue Produkte, die sie mittlerweile sowieso machen würde, weil die Ernährungsbewegung da ist. Freiwillige Ritis ist dieses Tierwohl-Label, wo man sozusagen am Ende noch wirbt mit dem Wort Tierwohl für Dinge, die nach dem Tierschutzgesetz sowieso nur als Ausnahme zugelassen sind, zum Beispiel Schwänze kopieren oder so, finde ich schon eine beachtliche Sache. Und an der Stelle, da muss ich darauf hinweisen, wenn du das siehst, das Framing, wie die blockierende Straße und ist das nicht das Schlimmste, oder ein Tierwohl-Label, das Tierwohl-Label heißt, obwohl der Kastenstand für Muttersäue sozusagen noch erlaubt ist, ja, muss man sich so, die engste Form des Einkerkerns sozusagen, die für ein Schwein denkbar ist. Und an dieser Stelle ist meine These, dass wir uns zusammenstellen müssen und jetzt wirklich auf ein Gegenframing gehen müssen. Sagen müssen, was sind die Prämissen und Werte, nach denen wir wirtschaften wollen. Bernhard hat ja vorhin das Wort wirtschaften und so auch nochmal eingefügt hier. Ja? Wir müssen dagegen halten und wirklich, wie Luisa Neugebauer, ist das das wirkliche Problem oder gibt es nicht ein größeres? Und ich glaube, dass wir sagen müssen, einfordern müssen, dass es Prämissen für unser Ernährungssystem gibt, die anders sind als die, nach denen heute gewirtschaftet wird. Ich will ein paar nennen. Ganz klar ist, kein Raubbau am Menschen. Ja, man darf sich nicht einlassen, wenn man hat ja schon verloren, wenn man über die Frage diskutiert, ob -10, -15% Zucker bis wann, dann ist man schon in diesem Ding drin. Nein, wir müssen uns daneben stellen und sagen, was sind unsere Prämissen? Kein Raubbau am Menschen heißt Einhaltung der Menschenwürde und der sozialen Sicherung, der Kinderrechte, der Frauenrechte, keine Sklavenarbeit, dass wir auf Gesundheit Rücksicht nehmen, dass wir sozusagen Lebensmittelsicherheit in den Zugang, in den Mittelpunkt stellen und Food Sovereignty. Manche sagen ja immer, da hast du am Ende 5 Getreidesorten und so viel Gemüse und rund um die Welt. Und wenn du das noch gentechnisch verändert hast, wird es noch schöner. Ja, rund um die Welt alle und wir haben damit den Hunger bekämpft. Das negiert aber oder missachtet einfach Food Sovereignty, die wir übrigens im Biodiversitätsabkommen und anderen Stellen auch unterschrieben haben. Dass niemand, kein Staat so wirtschaften soll, dass die Lebensmittelsouveränität eines anderen Staates oder Volkes unmöglich ist. Gemacht wird an der Stelle. Und das wird es ja durch diese Art der Monokulturen, aber auch durch diese Art der chemiebasierten Landwirtschaft. Was sind unsere Prämissen, wenn es um den Menschen geht? Das Recht auf Nahrung, Right to Adequate Food. Vor vielen Jahren von der FAO, noch unter Rot-Grün, damals verabschiedet. Die sagt übrigens, dass das Recht auf Nahrung als Menschenrecht sagt nicht, wir werfen unseren Überschuss ab, sondern sagt, Zugang zu Land, zu Wasser, zu Saatgut und keine Korruption. Das müssen wir reinnehmen. Die Rechte der Kleinbäuerinnen und Bauern, insbesondere die Frauenrechte, weil wir wissen, dass 80% der Welternährung über Kleinbäuerinnen und Bauern erfolgt und nicht über die Großen. Zweite Prämisse ist, kein Raubbau an der Natur. Das haben wir vielfach unterschrieben, brauche ich gar nicht in extenso wiederholen. Das Klimaabkommen, das Artenschutzabkommen habe ich gerade schon angesprochen. Das Nagoya-Abkommen, das sagt Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich, der auch kaum passiert, die Souveränität, das Cartagena-Protokoll, das auch Regulierung von Gentechnik vorschreibt, und die nachhaltige Entwicklung in der Agenda 21. Und ich füge hinzu, kein Raubbau an der Natur heißt auch True Costs, gerade schon gemacht haben, dass die Kosten eingerechnet werden. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das ist Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft regelt das. Aber ich sage Ihnen mal, das ist doch keine Marktwirtschaft, wo große Teile sich das Recht rausnehmen, sozusagen nicht nur ihre Betriebskosten zu externalisieren, ja, so ich wirtschafte, sie zahlen, sondern dass sie einfach, ich nenne es mal Rohstoffe, Betriebsmittel, einfach kostenlos stehlen. Die Luft, der Boden, das Wasser und seine Funktion gehört uns allen. Das ist keine Marktwirtschaft. Und ich sage das extra so, weil ich finde, wir müssen den anderen auf die Nerven gehen, indem wir sagen, das ist keine Marktwirtschaft. Wir sind diejenigen, die Marktwirtschaft fordern. Weil das geht, ja, weil das System kannst du so nicht nennen. Und das Kuriose ist, das hat mir ein alter CDUler gerade vor kurzem auch gesagt. Ja, da war ich schon erstaunt. Ich habe gesagt, Herr Ludewig, bisschen spät, aber immerhin. So, Stand unseres Ernährungssystems. Wenn wir das analysieren, das brauche ich ja hier gar nicht, aber passt hinter diese True Cost. Die ganze Frage, und das muss man auch sagen, es kann nicht sein, dass wir mit billigem, vermeintlich billigem Soja als Nährboden der Massentierhaltung, ja, eines Tages Menschen, die in vielleicht 1000 Jahren kommen von irgendeinem Planeten und hier Ausgrabungen machen, in Verwunderung stürzen. Ich kann es nur so witzig darstellen. Warum? Die werden sich natürlich fragen, stimmt das wirklich, was wir hier sehen, dass sie aus 9 Kilo Eiweiß 1 Kilo Eiweiß gemacht haben? Also so doof können sie nicht sein, ja. Das wird wahrscheinlich genauso Entsetzen auslösen bei Ausgrabungen später wie diese Massen an weißen Plastikstühlen, die stapelbar sind, wo sie sagen, aber die wussten doch, dass die Dinger sich nicht auflösen und was macht man damit? Also dieses billige Soja, das kann man nur sagen, das ist inakzeptabel und es ist auch blöd, aus 9 Kilo 1 Kilo zu machen, dass sich nur wenige leisten können. Oder das billige Palmöl, Palmfett, das in der Masse von hochverarbeiteten Lebensmitteln ist. Und deshalb müssen wir zum Beispiel uns auch bei der Walddebatte einmischen. Wenn dann die Ministerin sagt, weil sie die brasilianische Kollegin trifft, so geht das nicht mit dem Amazonas, ja? Sag mal, dann hätte ich gerne gelesen, dass die brasilianische Ministerin sagt, so geht das nicht, dass sie in Deutschland oder Europa sämtliche Wälder gerodet haben. Mir ist das passiert in Malaysia, wo ein junger Abgeordneter zu mir sagte, als es um Palmöl ging Anfang des Jahres, das sei eine neue Form der Kolonialpolitik. Er wollte uns in der Delegation ein bisschen beschimpfen. Jetzt war er an die Falsche geraten, weil ich zu ihm sagte, strahlend, das sage ich zu Hause auch immer. Neue Form der Kolonialpolitik, ja. Das sozusagen, ja, und dann kommen wir noch und später merken wir sozusagen und sagen in der EU, diese ganzen Rodungen sind schlecht fürs Klima. Deshalb begrenzen wir den Palmölimport nach Europa an der Stelle. Das ist ja natürlich leicht gemacht. Bei uns haben wir noch gar nichts begrenzt. Da würde der Deutsche Bauernverband, Nestlé oder wer immer davor sein. Das ist der Stand. Also wir betreiben Raubbau und wenn man genau drauf guckt, 58% der weltweiten Ernte landet in Futtertrögen. 58%. 12 Millionen Tonnen jedes Jahr an Lebensmittelverschwendung in Deutschland und insgesamt von der globalen Ernte werden nur 14% direkt für Lebensmittel genutzt. Also die wir am Ende sozusagen essen. Ich glaube, das sind die Daten, die wir immer wieder nach oben legen müssen. Wir müssen auch nach oben legen an der Stelle, dass wir zwei Probleme haben. Das eine ist der Hunger mit fast 800 Millionen Menschen, die Hunger haben, zu wenig Nahrung. Der andere Punkt sind aber 2,2 Milliarden Menschen, die 2015 übergewichtig waren auf der Welt. Das heißt, an irgendeiner Stelle muss von einem Rohstoff zu viel da sein. Im Zweifelsfall ist es der Zucker. Wie kann es sein, als Fakt, dass Softdrinks nach großen Verarbeitungen billiger sind als Obst und Gemüse? Wie kann es sein, dass wir selbst in Deutschland einen zweistelligen Milliardenbetrag für ernährungsbedingte Erkrankungen ausgeben? Das alles ist, das ist doch keine Marktwirtschaft, das ist volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlicher Wahnsinn. Dass du auch dieses, ja, man könnte fast sagen, wenn man brutal ist, all die Leute, die dann schon als 10-, 11-Jährige eine Chronikerbehandlung kriegen, weil sie Diabetes haben, ernährungsbedingt, das ist doch volkswirtschaftlicher Irrsinn. Wir suchen zeitgleich Fachkräfte, aber füttern uns selber und unsere Kinder in dieser Gesellschaft so, dass sie kaum noch Möglichkeiten haben, Fachkraft zu sein, weil sie viel zu sehr mit ihrer eigenen Gesundheit beschäftigt sind. So, wir müssen enttarnen, wem sage ich es? Ich habe schon mal angetippt, das Thema Tiere, wie viel Fleisch aus Massentierhaltung eigentlich kostet und damit insgesamt also darzustellen mit dem, was ich genannt habe, was sind unsere Werte, denen wir folgen? Im Zweifelsfall können wir sagen, wir leben hier im christlichen Arbeitsland, das Abendland, das sagen die doch immer. Wir sind christlich erzogen. Wir wollen keinen Raubbau an Mensch und Natur betreiben. Und der zweite Punkt eben ist, dass wir echte Marktwirtschaft haben wollen, die wirklich alle Betriebskosten einbezieht. Also kein weiter so. Es gibt ja an der Stelle, wenn man es mal sagt, wir sind ja jetzt immer bei den Thesen so um 15% Treibhausgasemissionen, die durch die Landwirtschaft entstehen, ja. Und es gab Leute, die es ausgerechnet haben, die gesagt haben, wenn alle auf der Welt anfangen so zu wirtschaften und wir weiter so machen, würden wir und alle uns nachahmen, würden wir im Jahr 2050 mit der Landwirtschaft über 80% sein. Das kann ja nicht unser Ernst sein, also 80% Treibhausgasemissionen. Und jetzt ist unsere Frage und die Debatte, in die wir uns einmischen müssen. Da gibt es ja viele. Manche, die versuchen uns was zu versprechen. Das eine ist die Gentechnik-Debatte mit der neuen Generation von Gentechnik. Brauchen wir vielleicht hier nicht zu lange drüber diskutieren. Ich sage mal an der Stelle, ich bin voller Bewunderung, was die mit CRISPR-Cas so entwickelt haben. Das sage ich allen Wissenschaftlern, weil die mich fragen, warum schätzen sie das nicht wert? Ich sage, ich schätze das ja wert. Ich bin begeistert. Ja? Meine Frage als Politikerin ist aber nicht, ob ich begeistert bin, was Sie im Labor entwickelt haben, sondern ich muss mir überlegen, was ist, wenn ich das draußen ausbringe. Ja? Und noch in diesem agrarindustriellen System. Welche Dominanz entwickelt sich daraus? Welche Entwicklung und Veränderung an der Natur bringt das eigentlich mit sich? Und für mich ändert es eigentlich das System. Oder ist es nur immanent im System ein Weiter-so? Und das ist es ja. CRISPR-Cas gehört wie Precision Farming und Roboter und was sie alle noch uns versprechen, doch zu was? Zu der Fortführung des alten Geschäftsmodells. Die bisher Saatgutkonzerne und Chemiekonzerne waren oder sind und sich immer mehr konzentrieren, wollen jetzt auch noch Digitalkonzern werden. Ja? Und sie wollen an der Stelle dafür weiter sorgen, dass es Patente auf Saatgut gibt, auch bei CRISPR-Cas, obwohl sie behaupten, man könnte es gar nicht entdecken. Aber spätestens, wenn um die Zahlungen geht, ja, werden sie schon Marker installiert haben, um es zu erkennen. Sie wollen dazu ihre passenden Chemikalien machen, die sie ein bisschen reduzieren, aber auf der anderen Seite mit moderner Technologie präzise etwas ausbringen. Dahinter steckt die Debatte, wir brauchen gar keine Ökologisierung, wir machen das alles mit Technologie. Ich glaube daran nicht, weil keiner von denen mir erzählen kann, wie man das im Zeitraum von 2019 bis 2030 eigentlich hinkriegt. Dass weltweit und überall und irgendwo im Himalaya bei einer Bäuerin oder einem Bauer diese Roboter sind. Die können mir auch nicht die Frage beantworten, ob wir das rein ethisch eigentlich wollen, dass die letzten Menschen, die irgendwo in Indien in der Landwirtschaft noch Jobs haben, auch arbeitslos sind und auf einer Pappe unter einer blauen Plastikplane auf der Rückseite einer Villa in Neu-Delhi leben oder so. Das kann ich für Afrika auch stellen, diese Frage. Bei allem, was wir machen, müssen wir doch überlegen, haben wir nicht noch schon gute Systeme, die übrigens auch die Souveränität und Würde dieser Menschen in diesen Regionen berücksichtigt? Und wird es überhaupt so schnell wirken? Das darf man getrost fragen. Und auf der Basis von alledem ist meine These, dass wir diese Debatte mit 100% Bio-Gaga machbar oder nicht notwendig treu damit beantworten können, dass wir sagen, es ist einfach notwendig. Dass wir sagen, wir stellen Agrarökologie nach vorne. Und ich sage jetzt Agrarökologie, weil ich gerade an der Kaffeebar bei Kogi da den Urwaldkaffee getrunken habe. Es wäre natürlich kurios, wenn wir bei der Ökologisierung sagen würden, Menschen, die in Einheit mit der Natur, ob das so in den Wäldern Sikkims ist oder hier bei dem Kaffee, denen sagen, ihr seid im Einklang mit der Natur, erntet da Kaffee, verkauft ihn und dann sagen wir euch und jetzt müsst ihr euch zertifizieren, also die Natur zertifizieren, kann man nicht machen. Agrarökologie sagt übrigens auch eines, dass du den Bioweg weiter ausbauen kannst, aber auch, dass man den konventionellen Bereich mit adressiert, indem er nämlich ökologischer werden muss, indem er seinen Raubbau massiv reduzieren muss, regenerativ arbeiten muss, regionale Strukturen aufbaut und implementiert. An der Stelle. Also arbeiten mit der Natur, nicht gegen die Natur, Ernährungssouveränität, Empowerment und so weiter umsetzt. Das wird die einzige Möglichkeit sein. Ich erinnere an die Zahl. Wenn alle so weitermachen und unsere Art des Wirtschaftens umsetzen, werden wir 2050 bei über 80% CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft sein. Das geht so nicht. Wir müssen ja den gegenteiligen Punkt machen. Der Landwirtschaftsbereich muss von den 15%, die er heute macht, runterkommen. und nicht noch weiter hoch. Deshalb geht der Weg, nur der Weg von Agrarökologie. Und das will ich jetzt aber mal umsetzen in ein paar Werkzeuge. Ja, was heißt das im Allgemeinen? Also, nachdem ich jetzt das Plädoyer gehalten habe für ein Selbstbewusstsein und nicht dem Framing der anderen auf den Leim gehen, sondern selber immer gleich sagen, kein Raubbau an der Natur, kein Raubbau an den Menschen und deshalb. Ja? Und wir sind auch nicht dazu da, die Gewinne der Aktieninhaber und CEOs von großen Unternehmen zu sichern, sondern wir wollen, dass die Welt sich ernährt und zwar auch mittelfristig noch ernähren kann. Was heißt das an Werkzeugen für die Europäische Union? Das heißt erstens mal, dass wir diese 130 Millionen Euro täglich, die für die Gemeinschaftsaufgabe Agrar ausgegeben wird, für die Agrarpolitik in der EU, dass wir da eine Trendwende einfordern. Das ist gerade jetzt gefragt, wo die neuen Kommissare und Kommissarinnen sich vorstellen, zu sagen, wir wollen das anders. Und selbst wenn man jetzt frustriert ist, ist jetzt der Zeitpunkt, möglichst viel rauszuholen, aber auch schon wieder die Marge zu setzen für die nächste Debatte, wenn der nächste europäische Haushalt verabschiedet wird. Und es muss meines Erachtens heißen, Ende des Zwei-Säulen-Systems. Es kann nicht mehr sein, dass man in der ersten Säule für Direktzahlung viel Geld kriegt mit viel zu wenig Kriterien und das andere so ein kleiner Abwurf ist, wo die Ministerin jetzt gesagt hat, toll, wir werden nicht mehr aus der ersten Säule nur 4,5% in die zweite Säule in konkrete Projekte reinnehmen, sogar 6%, 15 dürfte man. Das traut sie sich aber nicht zu dürfen. Das will sie nicht. So, aber wir müssen sagen, klar, die zwei Säulen gehören abgeschafft. Leistung nur noch oberhalb eines gesetzlichen Mindeststandards. Wir müssen einen gesetzlichen Mindeststandard vorschreiben, wie man mit bestimmten Dingen umzugehen hat. Dass Landwirtschaft in Naturschutzgebieten eben keine alten Rechte hat, sondern auch aufhören muss, Chemie, Pestizide auszubringen. Dass wir die rausholen aus Trinkwasserschutzgebieten zum Beispiel. Wir müssen da Regeln halten für die Tierhaltung. Mindeststandards gesetzlich. Und nur wer da drüber ist, bekommt öffentliche Gelder, also öffentliches Geld für öffentliche Interessen, für Gemeinwohlinteressen. Und was wir auch gesagt haben ist, aus diesem 60 Milliarden Euro Topf der EU müsste man sowieso 15 Milliarden rausnehmen und einen Naturschutzfonds draus machen. Ein Naturschutzfonds, der den höchsten Standard bezahlt, zum Beispiel Ökolandbau. Ja, und den Standard muss man erreichen, um auch noch aus dem Naturschutzfonds Geld zu bekommen. Zweiter Punkt, was heißt das für die EU? Die EU-Handelsabkommen, wir müssen sie angehen. Mercosur brauche ich gar nicht weiter erklären. Wir dürfen nicht akzeptieren, was da ist. Das ist vollkommen gaga. Wir wollen unseren Landwirten erzählen, dass sie umbauen müssen auf eine andere Produktion und wir weniger Tiere haben wollen und die wir haben, zu besseren Haltungsbedingungen. Und wenn du diese Transformation willst, ist es doch irre zu sagen, zeitgleich erlaubst du aus den Mercosur-Staaten den Import von Rindfleisch, bei dem wir nicht mal kontrollieren können, ob und wie viel Wald dafür gerade gerodet wird. Ja, diese Beklopptheit lässt sich ja nur argumentieren, wenn man weiß, dass gleichzeitig die Industrie in Europa exportieren will. Das ist aber insgesamt ein Wachstums- und Raubbaumodell, das wir nicht unterstützen können. Deshalb muss man dazu Nein sagen. Definitiv. Die Handelsabkommen müssen anders funktionieren. Und ich meine, dass die Sustainable Development Goals der UN Leitlinie allen politischen Handels sein müssen. Was heißen unsere Prämissen für Deutschland? Heißt radikale Umstellung auf Ökolandbau. 100% oder 80% erreicht man nicht morgen. Aber wir müssen radikal umstellen, weil das die einfachste Variante ist fürs Klima, für die Biodiversität. Das heißt, die Umstellungsprämie muss hochgehen. So, wir müssen Strukturen schaffen, die das Regionale und die Absatzmärkte neu aufbauen. Weniger Transportkilometer an der Stelle. Über die Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft habe ich ja schon geredet, mit Reduzierung Pestizideinsatz und anderen Dingen an dieser Stelle. Wir müssen natürlich auch eingreifen in diese Bodenspekulation, um gerade die kleineren Betriebe zu halten. Und wir müssen, das halte ich für eines der herausragenden Mittel, wir müssen die öffentliche Beschaffung ökologisieren. Und das ist ein Punkt, wo ich fast sagen kann, mit Fridays for Future und vielen anderen jungen Leuten halten wir da wahrscheinlich gute Bündnispartnerinnen. Warum? Was heißt das? Wir geben in Deutschland jedes Jahr 350 Milliarden Euro aus für die öffentliche Beschaffung. Das Catering des Landrats oder der Landrätin, das ministerielle Catering, die Polizeiuniform, 350 Milliarden Euro jedes Jahr. Und was wir machen müssen, ist die Marktmacht dieser 350 Milliarden Euro jedes Jahr nutzen in Deutschland. Wo fängt das an? Meines Erachtens bei den Städten. Ich weiß nicht, wer hier von Ihnen, von euch, weiß, was Kopenhagen macht. Kopenhagen hat angefangen, das öffentliche Essen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altersheime umzustellen auf Bio. Sie sind bei ungefähr 90%, über 90% sogar. Sie haben auf ein House of Food vor einigen Jahren gemacht, das quasi die Köchinnen und Köche und die Einkäufer schult. Die lernen, anders einzukaufen, zu rechnen, saisonaler, regionaler zu denken, Direktverträge abzuschließen, weil sie ja große Mengen abnehmen. Sie lernen aber auch anders zu kochen. Warum? Weil wenn du bio und regional und saisonal kochst, kostet es trotzdem über bio, ich meine jetzt nicht gesellschaftlich und in der Umwelt, sondern in dem Preis, den du gerade zahlen musst, kostet es akut mal ein bisschen mehr. Du musst beides lernen, wie du das ausbalanciert und deshalb weniger Fleisch machst. Botschaft an die Bauern, überlegt euch was anderes als Fleisch zu produzieren, gute Nebenwirkung. Du musst dann aber auch anders kochen, weil dieser Spin, der Kern des Aromas ist das Fleisch, musst du ja umsetzen. Alle wissen, vegetarisch kochen heißt in manchen Kantinen, man nehme Gemüse, heißes Wasser und ein wenig Salz. Schmeckt kein Menschen. Du musst, wenn du vegetarisch, vegan kochst, anders kochen. Ja? Du musst jetzt anders mit Gewürzen und Kräutern und allem umgehen. Dieses House of Food lehrt das und lernt das. Vom Einkauf, Beschaffung bis zum Kochen, auch die Kommunikation mit den Kindern oder älteren Menschen, je nachdem. Berlin macht das jetzt auch. Lange sind viele nach Kopenhagen gepilgert. Berlin macht das jetzt auch. Berlin hat seit letzter Woche ein House of Food, das heißt da aber Kantine Zukunft. Wo jetzt Leute, auch Leute, die das können, der Philipp Stierand von den Speiseräumen und Patrick Wollny, der das Waldkrankenhaus in Berlin mal umgestellt hatte auf vegetarisch, vegan und regional, die machen das jetzt, machen erstmal ein paar Modellgeschichten mit einigen Küchen in Berlin und dann soll es im halben, dreiviertel Jahr so richtig losgehen. Ziel ist, auf 50% Bio zu kommen. Aber eben nicht nur jetzt mechanisch, wie mache ich das, sondern auch regional, Besorgung, Beschaffung und ähnliches. Warum nenne ich dieses Beispiel? Weil wir in der Geschichte so richtig Bewegung drin haben. Wenn wir also drüber reden und sehen, wie stark die Beharrungskräfte in der Industrie oder in der organisierten Funktionärslandwirtschaft sind, nicht bei den Bauern, ja, die sind ja offener. Wenn wir sehen, wie das geht, müssen wir meines Erachtens unsere Werte aktuell über Städte transportieren. Die Städte müssen liefern und können liefern. Alles, was ich aufgezählt habe. Und ich will euch auf eines informieren. In Deutschland gibt es in 11 Städten, großen Städten, München und Köln und auch Berlin, in 11 Städten Ernährungsräte. 8 weitere sind gerade in Gründung. Es gibt 14 Biostädte, darunter Bremen, Hamburg, Nürnberg, München, Leipzig, Erfurt. Biostädte, die sagen, wir wollen bei uns in der Stadt mehr und mehr Bio, bis zum Weihnachtsmarkt, mindestens 10-20% Biostände in die Kantinen, in die Schulen rein. Und wir haben 47 Städte und Kommunen, die sich essbare Stadt nennen. Also das ganze Thema Essen bis hin zur, gibt es auch Apfelbäume im Stadtpark oder wird der Stadtgraben sozusagen zum Gemüsebeet, auch mit dem sozialen, ja, Urban Gardening, Urban Agriculture. Also da bewegt sich so richtig was. Und meine These ist, weil ich ja gesagt habe, wir wollen am Ende nicht frustriert hier rausgehen. Ja? Meine These ist, dass wir uns überlegen müssen, wo die neuen Bündnispartnerinnen und Bündnispartner sind. Auf so einer Anuga sieht man, dass der konventionelle Lebensmittelhandel gemerkt hat und verstanden hat, dass er sich verändern muss. Dass er andere Produkte anbieten muss. Und jetzt müssen wir diese 350 Milliarden Euro heben. Ja, gut, die Polizeiuniform, die könnte auch ökologisch hergestellter Stoff sein. Ja? Aber da ist so viel drin. Wenn da angefangen wird, anders einzukaufen, dann haben wir wirklich ein Stück Marktmacht, die übrigens auch zeigt, wenn die alte Agrarlobby das alte System festhalten will, dann kommen die Menschen in den Städten, die Eltern und so weiter, die auf ihre Kinder achten, die Leute, die sich um die gute Ernährung alter Menschen kümmern, dann kommen wir eben von der anderen Seite und sagen, wir kaufen aber das und nicht das, woran ihr festhaltet. Das ist sozusagen die Ernährungswende, die von den größeren Städten ausgehend Agrarwende macht und damit ja, massiv was verändert und auch einen Anreiz gibt an der Stelle. Und ich glaube, dass wenn wir in diese großen Abnehmer gehen, haben wir auch die Chance, dass nicht zu viele zwischen Landwirten, Urproduzenten und denen, die nachher abnehmen, stecken, um dann tatsächlich gute Preise zu zahlen. Dazu gehört meines Erachtens schamlos Bündnisse zu schließen. Mit der Fridays of Future Bewegung, mit anderen Bewegungen, mit denen, die Kritik an der Massentierhaltung haben und so. Und unsere Forderung muss an der Stelle doch sein, dass der nachhaltige Weg der einfache Weg ist. Die Ministerin hat übrigens diesen Satz, make the healthy way the easy way, umtransportiert, muss man genau hinhören, da heißt es nicht mal, mach den gesunden Weg den einfachen Weg, sondern die gesunde Wahl muss die einfache Wahl sein. Das ist aber nicht identisch, das ist nicht im wahrsten Sinne des Wortes nicht das Gleiche. weil es dann nur heißt, das Angebot ein wenig verbessern. Was sind unsere Werkzeuge, nachdem ich beschrieben habe, wo die Geldströme sind? Unser Werkzeug heißt, wir fordern Transformation ein. Und wie geht Transformation? Dass wir als erstes Transparenz einfordern. Wir haben das Recht zu wissen. Business to Business sagen viele, darfst du wissen, wo ist die vorherige Produktion, wie ist das, hast du irgendwelche Normen eingehalten? Wir sind aber auch Teil des Wirtschaftslebens. Wirtschaft ohne Konsumenten ist ja wohl nicht denkbar, oder? Da müsstest du Lagerhäuser bauen oder das Produkt vergraben. Sie brauchen uns als Konsumenten. Deshalb müssen wir sagen, Information und Transparenz gilt nicht nur in der Lieferkette Business to Business, sondern auch Business to Consumer. Also das Recht zu wissen müssen wir. Deshalb kämpfen wir ja um alle möglichen an Labeln, ob das jetzt Nutri-Score ist, ob es das Bio-Siegel ist und so, um zu sagen, da beginnt ein anderer Raum. Deshalb sagen wir beim Tierhaltungskennzeichnen, wir wollen alle tierischen Erzeugnisse gekennzeichnet haben, damit du dich Stufe für Stufe entscheiden kannst. Deshalb sagen wir, nächste Forderung, fairer Wettbewerb, richtige Marktwirtschaft heißt Internalisierung der Kosten. Habe ich schon erklärt. Der Thünen-Report hat übrigens gesagt, dass der Ökolandbau und Agrarökologie dabei am besten abschneidet. Die haben mal im Thünen-Report 500 Studien über 30 Jahre Forschungsarbeit zu Ökolandbau analysiert und sagen, die Böden nehmen schneller Wasser auf, speichern es effizienter bei Dürre und stark Regen. Und für die Wasserversorger und uns damit als Privatkunden ist sowieso alles viel besser. Wir müssen uns also die Anlässe suchen, wo wir dieses alles dann immer wieder propagieren. Der Anlass ist jetzt hier die Anuga. Ich habe es vorhin jemandem erzählt, meine erste Anuga war 2001 um diese Zeit. Habe ich als Ministerin einen Rundgang gemacht und dann wollte ich zwischendurch einen Kaffee trinken am Gepa-Stand. Da wollte der Anuga-Chef immer weggehen, weil wie mir die Mitarbeiter sagten, der will kein Foto von sich am Gepa-Stand mit Fairtrade. Den habe ich dann gezwungen und gesagt, nee, mal wieder hierher kommen, wir machen diesen Rundgang komplett einschließlich Kaffeepause. Ja. Das war ihm sehr unangenehm. Heute steht man hier in der Halle und sieht Bio, Bio, Bio. Und es gibt eine Veranstaltungsreihe, finde ich schon mal faszinierend. Wir haben aber auch andere Anlässe. Einer der nächsten Anlässe also ist jetzt natürlich diese Klimadebatte, Biodiversitätsdebatten, Haushaltsdebatten. Und die FAO wird noch im Oktober demnächst einen Bericht zur Agrarökologie vorlegen. Und ich glaube, wird der Bericht sein, den wir alle massiv, im wahrsten Sinne des Wortes, massivst außen vertreten müssen. Also mein Fazit ist also, wir haben die Argumente auf unserer Seite, wir wissen, welche Werkzeuge wir haben. Das neueste Werkzeug, die Städte, ist, glaube ich, das neue schlagkräftige Werkzeug. Und wir wissen auch, dass es in manchen Regionen geht und gehen wird. Und es gab mal so eine Karikatur von so einem linken Karikaturisten in Berlin. Da sieht man so eine wilde Landkommune und da steht drunter, gemeinsam sind wir unerträglich. Das schaffen wir auch. Ja.
Weiß jetzt, jawohl, hervorragend. Und die Grüne auch noch, passt doch wunderbar. Ja, nochmal herzlichen Dank auch mit Beschallung, Renate. Ich habe so viele Vorträge und Reden schon von dir gehört, aber es begeistert immer wieder. Du bist mit Passion dabei, du bist kämpferisch. Es war eine politische Rede natürlich, deswegen haben wir dich eingeladen. Nichts anderes haben wir erwartet. Aber es ist immer erstaunlich, wie du eigentlich alle Themen so eine halbe Stunde reinpacken kannst. Vor allem Themen, die wir jetzt in der Diskussion vertiefen können, weil da sind so viele Aspekte drin gewesen, die noch eine genauere Betrachtung fordern. Ich gehe mal jetzt hier ans Podium, um ein bisschen zu visualisieren, dass ich einen kleinen Hutwechsel mache. Ein Moderator sollte moderat sein, nicht so viel reden und gucken, dass das alles ordnungsgemäß verläuft. Ich gebe jetzt den Moderationsposten auf, weil ich jetzt selbst gebeten wurde, einen Input zu geben. Ein Input zum Kernthema, das hast du ja mehrfach Bezug drauf genommen. Dieses 100% Bio, ist das ein verrücktes Ziel? Vorhin unser Zukunftsforscher meinte, wir sollen nicht von Gaga reden, sondern von Utopie. Ich bin auch gern Utopist, ich bin aber auch gern Gaga, habe ich kein Problem mit an dem Punkt. Und zwar habe ich mir überlegt, in der Kürze der Zeit, ich bin auch Filmemacher und es gibt nichts Mächtigeres, wie eine Geschichte zu erzählen mit Bildern, noch am besten mit bewegten Bildern. Ich habe Ihnen ein kleines Werk von mir mitgebracht, einen Kurzfilm, über das Land, das uns zeigt, dass Utopie heute schon möglich ist. Das Land, das wir gemeinsam bereisen durften, Sikkim, ein Bundesland in Indien. Ich sage immer ganz gern das Saarland von Indien, weil es das kleinste Bundesland ist, vergleichbar. Man muss nicht die Weltkarte im Detail kennen und Indien, aber man weiß vielleicht, wo Bhutan ist und Nepal, wo das Himalaya ist und da ist ein ehemaliges kleines Königreich, Sikkim. Die haben es geschafft,
schon vor ein paar Jahren nach einem 10-jährigen Umstellungsprogramm 100% Bio zu machen. Und ich lade Sie ein, sich das mal anzuschauen in 6 Minuten in der Zusammenfassung, weil das der Impuls für unsere Diskussion ist. Ich lade Sie ein auf den Stehplätzen. Hier vorne gibt es noch Platz, bei uns in der ersten Reihe ist noch Platz, auch wenn wir gut gefüllt sind im Saal. Machen Sie es gemütlich, für 6 Minuten mal die Anuga vergessen und eine kleine Reise in dieses Öko-Wunderland Sikkim zu machen, eine kleine Reise ins Himalaya-Gebirge. Die Technik sollte funktionieren.
The former kingdom of Sikkim is an Indian federal state between Bhutan and Nepal. Honorable Chief Minister Shri Pawan Chamling grew up on a farm in a small village. Although an accomplished poet, he managed a very impressive career as a politician.
Welcome to Sikkim, the first organic state of India.
He won a record 5 re-elections as chief minister with clear margins. The only big farm of Sikkim is this 400 organic hectares of Temi tea, which is run by the government. Horticulture research is carried out on this state farm. And the tree nursery provides diversification of trees to the farmers. The market in Sikkim's capital, Gangtok, has its own organic section, providing for all foods needs. Model farms and farmer field schools have been fundamental in meeting the challenge to convert over 65,000 farmers to organic farming. Farming on steep hills and mountains is a challenge, and cultivating on terraces is a sustainable logic. Farmers learned about many different ways to make compost. Most popular in India is vermicompost, which shows the best results. Villages are remote, but have spectacular views. The people of Sikkim love flowers, and this provides good income for farmers. Appropriate irrigation technology from an innovative farmer. Large cardamom is another good income generating cash crop. Foremost stable food is grown for local and self-consumption. A bumper crop of finest organic ginger is making the farmers happy. In rain or shine, cows provide milk and work hard with perfection. Reaching mountain farmers can be adventurous. This village can only be reached by foot. Guests are welcome with big smiles and flower power.
Thank you.
On this farm, goats provide the manure for fertile compost. Knowing and appreciating the value of fertility, farmers are becoming compost masters. The women are equal partners to their farmer husbands. Healthy crops on healthy soil. The farming communities cultivate also cultural traditions. As well as food culture, enjoying a refreshing and tasty millet beer. Also inspired by Gandhi, Chief Minister Chamling has become a worldwide unique champion and hero by converting all farms of Sikkim to organic farming. May the world follow his example and inspiration.
My message is to create an organic, pollution-free and clean world. My message is chemical-free world. If we want to protect our planet, we go for organic farming.
Ja, es ist, geht wieder, Headset, prima. Es ist ein Privileg, so ein Land besuchen zu dürfen. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Bierlandbau auf der ganzen Welt gesehen. Ich kann mit Fug und Recht sagen, ich habe nirgends solch glückliche Bauern gesehen. Die Jugend bleibt auf dem Lande. Die Frauen haben eine ganz wichtige Rolle, haben wir gesehen. Dort ist Zukunft. Der Chamling hat es geschafft, innerhalb von 10 Jahren, von 7 Jahren, na, knapp 10 Jahren, das Einkommen der Bauern zu verdoppeln. Und all das hat mit biologischem Landbau zu tun. Ich habe von einem Öko-Wunderland gesprochen, Jagen verboten, 100% erneuerbare Energie ist für die schon nie anders gewesen. Die haben genug Himalaya-Wasser, um Wasserkraft zu nutzen. 30% des Landes Nationalpark, übertragen wir das mal nach hier. Da wäre ja Bayern, Baden-Württemberg, wäre ja Nationalpark komplett. Also da passieren so viele Dinge. Es ist, wie gesagt, Jagen verboten. Wenn man einen Baum fällt, auch noch ganz originell, unerlaubt. Man kann natürlich einen gefährlichen Baum fällen, aber wenn muss man 10 neue pflanzen. Also lauter kreative Ideen, und deswegen lohnt es sich, sich so ein Land wie Sikkim anzuschauen, zu gucken, wo kann die Reise hingehen und zu beweisen, ja, es ist möglich. Der Film wurde gedreht anlässlich des One World Awards, den Chief Minister Chamling bekommen hat, und er hat dann im Jahr darauf, war meine Nominierung erfolgreich, den World Future Policy Award, der gilt als Policy, als Politik-Oscar, gewonnen, weil das wirklich bahnbrechend ist, übrigens zusammen mit Kopenhagen, das Beispiel hast du ja erwähnt. Jetzt will ich ganz kurz noch die Restredezeit, die ich mir zugeteilt habe oder die zugeteilt wurde, nutzen, um zu sagen, zu zeigen, was wir hier sehen. Das ist jetzt nicht was exotisch, das bei kleinen Bauern, 1 Hektar Bauern, Sie haben das Feld gesehen mit den Kühen, die gehen da einmal hoch, ist der Acker gepflügt. Ne? So klein sind da die Flächen, praktisch im Steilhängen Landwirtschaft zu betreiben. Das ist ja überhaupt nicht hier übertragbar. Natürlich ist es nicht hier übertragbar. Aber die Inspiration ist übertragbar, und die Tatsache, dass es geht, weil die Mechanismen, die zu diesem weltweit erfolgreichen Beispiel geführt haben, die sind die gleichen. Und auch die Tools, die Werkzeuge, nämlich politische Entscheidungen. Die politische Führerschaft wollte das, war klug genug, die Bauern mitzunehmen, denen das nicht aufzuzwingen, sondern gemeinsam mit denen auf die Reise zu gehen. Und genau das sehen wir aber auch hier. Wir sehen hier Ansätze, wo an diesem verrückt klingenden Ziel 100% Bio gearbeitet wird. Ich will ein paar Beispiele nennen. Bleiben wir in der Region. Als sie den Status erreicht haben, kam der Modi, der indische Präsident, und hat ihnen diesen Status verliehen und hat gleichzeitig in seiner Rede gesagt, er möchte, dass dieses Modell Sikkim zunächst, er hat tatsächlich zunächst gesagt, zunächst für die ganzen Himalaya-Staaten gilt. Bhutan ist eh schon auf dem Weg, das zu tun. Nepal ist interessiert. Jetzt ist Uttarakhand, die Heimat von Vandana Shiva, die viele kennen, stellt komplett auf Bio um. 100%. Da reden wir nicht mehr über nur, Anführungszeichen, 75.000 oder 70.000 Bauern wie in Sikkim. Da reden wir über 1,8 Millionen Bauern in einem weiteren kleinen Bundesland von Indien. Nagaland stellt auf 100%. In anderen, Andhra Pradesh ist ein Programm, da gibt es noch viel Diskussion, aber ein Programm ohne Agrarchemie, eindeutig. 7 Millionen Bauern. Während wir hier Agrarwende fordern, ist in Indien die Agrarrevolution. Jetzt können wir immer noch sagen, Indien hat hier keine Bedeutung, ist für uns nicht ein Beispiel. Schauen wir mal, was bei uns sich tut. Wir haben hier Regionen, ja, noch Kirgisistan, vielleicht auf dem Wegentag hier, nehmen wir noch Kirgisistan mit. Da hat das Parlament beschlossen, wir wollen 100% Biolandbau, und hat die Regierung beauftragt, setzt jetzt die entsprechenden Regulierungen, die entsprechenden Programme auf, dass wir dieses Ziel erreichen. Kommen wir nach hier, nach Europa. Wir haben hier ein Land, ja, wenn ich die Weltstatistik, da gibt es 2 Plätze, die als Land, als Bundesland, ist ja hier ein indisches Bundesland gewesen, am weitesten sind. Das sind sehr kleine Länder, Liechtenstein 38% und die Samoa-Inseln 38%. Aber von den Kleinen kann man auch lernen. Und es ist eben nicht nur Liechtenstein, sondern wenn ich in das Nachbarland von Liechtenstein gehe, nach Österreich, die sind auf dem Weg zu 30% Bio. Wenn ich in Regionen gehe wie Graubünden in der Schweiz, 60% Bio. Und wir haben in der Tat in der Biobewegung seit ein paar Jahren, ich glaube initial bei der Rede für Sikkim, bei der Preisverleihung, eigentlich aufgesetzt, wir müssen daran arbeiten, 100%, sie hat zunächst mal gesagt, pestizidfreie Welt, bis 2050. Das war ihr Ansatz, das ist aufgegriffen, wir verstehen pestizidfrei natürlich logisch, biologisch als organic und als biologisch als Ziel, daran arbeiten wir. Und das ist machbar. Und noch vielleicht eine Zahl zu nennen, wir bleiben in Österreich, auch dort gibt es Bundesländer, das Burgenland ist ein bisschen größer wie Sikkim, ist ein Land, wo ganz viel Agrarchemie eingesetzt wird, weil dort Weinbau gemacht wird und wir wissen, da wird noch munter gespritzt mit synthetischen Pestiziden. Der dortige Ministerpräsident, ganz im Geiste und Spirit von Chief Minister Chamling, hat einen Prozent aufgelegt, ist in dem Fall von der SPÖ, nicht von den Grünen, ein Programm aufgelegt, 100% Bio im Burgenland. Mit diesen Entwicklungen bleibe ich nicht nur Optimist, sondern ich werde zum Utopist mit Realitätssinn. Ich denke, wir schaffen das. Wir wollen das. Wenn wir das wollen, können wir es auch. Denn die Lösungen haben wir. Und dann müssen sich die Konzerne wie Bayer und Monsanto, unter Bayer und Syngenta, wie sie alle heißen, BASF, warm anziehen. Denn die haben kein Konzept, damit umzugehen, wenn ihr Geschäftsmodell wegbricht, mit Agrarchemie die Welt zu beglücken. Damit habe ich, glaube ich, ein kleines Stage-Setting noch gemacht, nochmal das Thema zu vertiefen. Ich gebe dir mal das Mikrofon mit, das ist das Grüne, das steht dir gut. Und ich bitte den Steffen, jetzt doch noch in die Runde zu kommen. Steffen Reese vom Naturlandverband, einer der ganz großen Anbauverbände in Deutschland, der zweitgrößte, glaube ich, was die Bahn angeht. Aber was in der Debatte die Sache interessanter macht, Steffen, komm in unsere Mitte, in unsere Runde. Ihr seid international. Kannst du uns gleich ein bisschen erzählen? Ihr habt Biobauern eigentlich weltweit, von Asien bis Lateinamerika, von einem ursprünglich bayerischen Verband habt ihr den Biolandbau hinausgetragen, erfolgreich. Du hast also auch einen sehr guten Blick. Du kommst gerade aus Peru, habe ich erfahren. Du kommst viel rum. Vielleicht auch deine Reflexion in einem kleinen Impulsvortrag zur Einstimmung in die Panelrunde. Gehörst du zu den Verrückten? Glaubst du, wir schaffen das mit den 100%? Oder zu den Utopisten, um es positiv auszudrücken?
Ich gehöre ganz sicherlich nicht zu den Verrückten, denn die Fragestellung 100% Öko-Gaga, die ist ja falsch. Verrückt ist, wenn man meint, wir können so weitermachen wie bisher. Das, was jetzt im Laufe der Diskussionen, im Laufe des heutigen Tages gesagt worden ist, macht uns ja deutlich, wir sind auf dem falschen Weg. Und das ist ja nicht nur was wir festgestellt haben, das ist auch schon 2017 nochmal deutlich in den Vereinten Nationen gesagt worden, dass die konventionelle Landwirtschaft keine Zukunft hat. Da ist das sogar noch drastischer gesagt worden. Also wir sind jetzt nicht irgendwelche Ökospinner, die völlig abseits sind, sondern Gaga ist, wenn man so weitermacht wie bisher. Das ist jetzt nichts Neues. In der Diskussion, wie sie bisher geführt worden ist, würde ich gerne noch ein paar Dinge anmerken. Wir sind, du hast es richtig gesagt, als Naturlandverband international tätig. Was mich über die letzten Jahre immer wieder beschäftigt hat, wenn wir unterwegs sind bei Projekten, ich möchte jetzt mal zwei herausnehmen, Burundi, Kaffeeanbau, Umstellung der Kooperativen auf ökologischen Landbau und fairen Handel, dann ist man in einem Land, dann arbeitet man mit Menschen, die heute nicht wissen, was sie morgen essen, die heute nicht wissen, wie sie morgen ihre Kinder ernähren sollen. Da bin ich in Projekten mit meinen Kolleginnen und Kollegen und habe abends die Tränen in den Augen stehen. Wir sind auf den Philippinen aktiv, Umstellung auf Anbau ökologischer Mangos. Da reden wir von Projekten, die versuchen, aus den Kindergefängnissen in Manila die Kinder rauszuholen. Also da sind Umstände, der ein oder andere von Ihnen kennt das, die sind einfach zum zum Heulen. Und der Weg ökologischer Landbau, fairer Handel, das ist der richtige Weg, aber das ist nur ein Teilschritt. Und dann hast du gesagt, sag ein paar Worte einleitend. Und während ich das alles anhörte, habe ich mir überlegt, was kann ich denn jetzt noch beitragen, was ein bisschen provokanter ist. Und die Fragestellung, wie kommen wir in Deutschland zu 100% Ökolandbau oder zu Europa, da können wir uns über Dinge unterhalten, wie Mehrwertsteuerreform, das ist immer wieder ein Thema. Vielleicht mal ein Stichwort dazu. Wenn man heute einen Salat im Restaurant essen geht, dann ist der mit 19% besteuert. Wenn man zu Mc's geht und sich einen Burger holt, dann ist der mit 7% besteuert. Wenn ich beim Catering, wenn der Caterer Porzellangeschirr austeilt, dann ist das mit 19% besteuert. Wenn er Plastikgeschirr und Plastikbesteck liefert, dann ist es 7%. Ich will damit nur sagen, grundsätzlich, wenn man da drauf guckt, stellt man fest, die Evolution des menschlichen Hirns macht es, glaube ich, möglich, dass man die Mehrwertsteuerreform oder dass die Mehrwertsteuersystematik mal grundsätzlich reformiert. Und dann ist man ganz schnell auch nochmal bei anderen Themen. Thematik Fleisch ist ja im Bundestag hoch und runter diskutiert worden. Wir haben die Thematik Pestizidabgabe, Flächenbindung, die wir im Ökolandbau haben, Stichworte Überdüngung oder Futtermittelimporte, der Anstieg von letzten Endes Futteranbau in Ländern, in anderen Ländern, die wir importieren, um dann anschließend wieder das Fleisch zu exportieren. Wir haben die Thematik Förderung, Forschung, wir haben grundsätzlich die Chancen mit Ökolandbau und fairem Handel in der Welternährung erheblich weiterzukommen. Wir haben Bildung, wir haben in der EU-Verordnung einiges vor uns, was anders gemacht gehört. Und dann habe ich noch einen Punkt, auf den komme ich gleich noch, würde gerne noch anmerken, wenn ich die Diskussionen höre, auch wir im ökologischen Landbau müssen immer noch mal reflektieren, über was reden wir eigentlich? Was meinen wir, wenn wir von ökologischem Landbau sprechen? Reden wir vom Ökolandbau als einer Technik und wir exportieren jetzt eine Technik, um grundsätzlich etwas besser zu machen, losgelöst von sozialen Zielen, von sozialer Verantwortung, um letzten Endes global die Landwirtschaft neu aufzustellen? Oder reden wir vom Ökolandbau einfach nur von Ökoprodukten? Das ist wunderbar für den Handel, um letzten Endes, dann bin ich bei Harald Welzer, wir sind nur ein Teil dieses Systems und dieses System verdient halt auf andere Art und Weise mit uns Geld. Oder ist Ökolandbau für uns, Bernward, dann bin ich bei dir und bei deiner IFO-Amtszeit, Principle of Health, Ecology, Care und Fairness, haben wir nicht ganz andere Werte da noch dabei? Und wo müssen wir höllisch aufpassen, dass wir unseren Prinzipien und unserem Profil treu bleiben? So, jetzt habe ich eine ganze Reihe Dinge angemerkt, wo wir hinkommen müssen, wenn wir oder die wir diskutieren müssen, wenn wir 100% Ökolandbau haben wollen. Einen Punkt, du hattest gesagt, du darfst auch gerne ein bisschen provozieren, dann tue ich das hier in dem Rahmen auch, sollten wir uns auch noch mal näher angucken. Das ist nämlich die Thematik Corporations, Konzerne, die mächtiger sind als Politik. Also ich frage mich, wer macht denn die Politik? Wird die Politik von den Politikern in Berlin, in Brüssel, in Washington gemacht oder machen es nicht vielmehr die Konzerne? Und wem sind die Konzerne verpflichtet? Den Shareholdern sind sie verpflichtet, also ihren Gesellschaftern, aber nicht uns als Gesellschaft. Und wenn man sich dann anguckt, ich habe das Internationale angesprochen, dann sehen wir häufig, ich würde es einfach aussagen, mit Ausbeutung von Arbeitern. Renate hat mehrfach angesprochen, die Externalisierung von Kosten. Das ist letzten Endes eine gefühllose Unbekümmertheit bezüglich der Situation anderer Menschen. Wir haben die Unfähigkeit, langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten, nämlich heute liefert der billig, morgen liefert der billig, morgen übermorgen liefert der andere billig. Da wird fröhlich im Minutentakt neue Ausschreibungen vorgenommen und wer am billigsten anbietet, hat gewonnen und der andere kann über den Jordan gehen. Wir haben eine leichtsinnige Achtlosigkeit bezüglich der Sicherheit Dritter. Nehmen wir mal die Risikotechnologie Gentechnik oder nehmen wir einfach nur den Einsatz von Pestiziden, wie das in vielen Ländern mit wenig Sicherheitsvorkehrungen gemacht wird. Wenn ich mir höre, welche Großunternehmen, Konzerne sich alle damit schmücken, dass sie alle 17 SDGs einhalten mit allen 169 Unterzielen, halten wir alles ein, bei uns gibt es keine Kinderarbeit etc. pp. Und ich sitze da und denke, das ist glatt weg gelogen. Dann haben wir eine betrügerische Vorhaltung falscher Aussagen gegenüber Dritter. Wir haben das Versagen der Einhaltung von sozialen Normen. Wir haben das Versagen, überhaupt Schuld einzugestehen. Das ist das, was ich bei vielen Konzernen, Aktiengesellschaft etc. beobachte. Und wenn man jetzt diese Begriffe, die ich genannt habe, zusammennimmt, dann landet man bei etwas, das heißt DSM-5. DSM-5 heißt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases, fünfte Auflage. Das ist das psychiatrische Klassifizierungssystem in den USA zur Definition psychischer Erkrankungen. Da sind wir mit unseren Konzernen. War das jetzt provokant genug? Danke.
Ja, aus psychiatrischer Sicht müsste man dann sagen, die Konzerne auf die Couch, auf die grüne Couch, aber damit ist es, glaube ich, nicht getan, sondern wir müssen den Dingen weiter diskutieren, die er alle angesprochen hat. Du hast ja auch nochmal ganz konkrete, auch politische Anregungen gegeben, in dem Sinn bist du in der Tradition geblieben, dass es ein sehr politisches Panel ist, weil ich glaube, die Politik hat hier eine entscheidende Rolle. Du hast es erwähnt, Pestizidabgabe, Mehrwertsteuer, wir müssen das Funktionsinstrument Steuer zu seiner eigentlichen Bedeutung zurückfahren, nämlich damit steuern, und zwar, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Dann haben die Steuern auch ihre Berechtigung. Das können wir gerne vertiefen. Ich habe gesehen, die Renate hat schon gleich mitgeschrieben und hat ein paar Inspirationen und hat grüne Notizen. Da sind wir jetzt neugierig. Renate, vielleicht eine Replik zu dem, was du jetzt gehört hast, in den zwei Impulsvorträgen nach dir.
Ja,
du hast ja Headset auch. Ja.
Schwierig, weil es jetzt zwei unterschiedliche Richtungen hatte. Einmal zu diesem Beispiel Sikkim will ich eigentlich eins mal bekräftigen. Ja, die haben 600.000 Einwohner und man denkt dann als erstes, ach, so viel wäre das auch nicht. Aber das ist auf der anderen Seite, finde ich, schon was ganz Besonderes in einer Umgebung, der die sogenannte grüne Revolution versprochen wurde, jetzt zu sagen, wir machen es anders. Und ich will eins sagen, was mich ja am allermeisten beeindruckt hat, ist, am Anfang des Films sieht man das große Tor. Das ist sozusagen der Eingang in so einem Tal, wo du nach Sikkim reinfährst, wo die Kontrollen stattfinden, weil du auch keine Pestizide importieren darfst und so. Und wenn du durch dieses Tor durch bist, bist du in einer anderen Welt. Du hast das Gefühl, du bist nicht mehr in Indien. Warum? Weil die damals einen wirklich ganzheitlichen Ansatz angefangen haben, das nicht nur den Ackerbau umzuschnellen, sondern auch ein Armutsbekämpfungsprogramm zu machen. Sie haben, also jeder kriegt ein Dach über den Kopf, in der Schule wird alles bezahlt, die Schuluniform, die Bücher, das Mittagessen für die Kinder. Und deshalb siehst du plötzlich keinen mehr auf der Straße auf einem Stück Pappe leben und so. Ja. Und daran, das fand ich eigentlich das wirklich Faszinierende, dieser ganzheitliche Ansatz, in dem die sich bewegen. Und man kann ja noch eins draufsetzen, der Modi, der indische Präsident, hat vor wenigen Wochen in Kerala eine Rede gehalten, wo er die Bauern aufgefordert hat, sich abzuwenden von Pestiziden. Nochmal, ich habe lange gebraucht, irgendwas Englischsprachiges zu finden. Ich fand es erst nur bei Twitter und auch in Hindu-Zeitung. Er hat wirklich zu den Bauern dort gesagt, und Kerala ist ja auch durch den Tsunami und so in den Küstengebieten betroffen gewesen, lasst uns einen anderen Weg gehen. Unsere Zukunft ist nicht die Chemie, sondern. Ja. Das heißt, der geht da auch rum und geht in Bundesstaaten, die eine ganz andere Millionenzahl an Einwohnern hat, und das sind die Ärmsten der Armen, und der geht nicht mehr los mit, wir haben Drohnen, wir haben Pestizide, wir haben CRISPR-Cas und ein paar Roboter und so werden wir uns ernähren, sondern sie machen einen ganz anderen Ansatz, und die sind ja auch nicht blöd, sondern sie haben es analysiert. Ich glaube nur, für diese ganze weitere Debatte jetzt will ich eins nochmal sagen, ich diskutiere ja immer oder versuche gerne, also so Dinge ein bisschen strategisch aufzustellen, ja. Und worüber ich ja gerne diskutieren würde, auch mit Blick auf 100% Bio, also wie kommen wir da hin und was sind die richtigen Weichenstellungen und an welchen Stellen müssen wir uns jetzt wie engagieren? Das will ich einfach nochmal sagen, weil du hast es ja auch gesagt mit dem, sind wir nur Teil eines anderen Systems, ja, wo es darum geht, sind wir 10% oder 20% von 100% falsch, ja. Was sind die Dinge, mit denen wir eine gewisse Wucht entwickeln können? Und deshalb will ich noch mal sagen, also ich will da gerne drüber diskutieren, aber sich zu überlegen, an welchen Stellen muss man sich wie engagieren? Und ich glaube, das liegt irgendwo bei Fridays for Future und dass wir das Thema Landwirtschaft und Ernährung stärker implementieren in das Klimapaket rein. Warum? Was ist das Problem? Ich habe es ja auch, ja. Dass das Problem ist, dass Paris im Abkommen die Landwirtschaft gar nicht einbezogen hat. Ja, weil die Beharrungskräfte des alten agrarindustriellen vernetzkrakenartig vernetzten Systems so groß war, dass das da gar nicht drin ist. Also geht es im Wesentlichen um Energie und um Verkehr in allen Facetten. Ja. Wir müssen die aber mit da reinkriegen, um sozusagen diesen Impact, diesen Fakt, dass es auch klimanegativ beeinflusst und dass es zu Artenvielfaltsverlust herbeiführt, die ja am Ende heißt, dass wir ja, sag mal, das Potenzial, um uns zu ernähren, massiv verlieren können. Gerade in Zeiten, wo es viel Monokulturen, Klimawandel und so weiter gibt, müssen wir ja die ganze Breite an Saatgut und Pflanzen eigentlich weiter zur Verfügung haben. Ja? Jenseits der Rechtsfrage und der Food Sovereignty, die ich vorhin angesprochen habe, ist der eine Punkt einer Bewegung, wo wir mit rein müssen, wo wir zusehen müssen, dass auch sozusagen darüber mehr geredet und bewegt wird. Und der andere Punkt für mich ist nochmal, wo ich gerne darüber diskutieren würde hier, ist das Thema Städte, weil ich wirklich glaube, dass eine Bewegung, Ernährungsräte, Städte, wir haben uns, überlegen uns ja immer, also die ganze Debatte geht im Wesentlichen über Landwirtschaft im engeren Sinne. Ja? Und auch die Biodebatte kommt aus der Landwirtschaft, die manchmal frustriert da stehen, die Landwirte, und sagen, wow, was passiert hier alles um mich rum und wer hat die Macht? Wir müssen den Machtfaktor Stadt mit der Gemeinschaftsverpflegung da reinnehmen. Das ist sozusagen mein Traum und mein Wunsch, dass da die Verbindungen sind, dass wir da jede Möglichkeit nutzen, das zu verbreitern, die Städte zu unterstützen. Ja? Und darzustellen, wie das geht, das wird natürlich ein schwerer Weg. Also wir haben in Berlin, hat es letztes Jahr eine Regio-Woche gegeben mit einigen Grundschulen, in denen wir mal darstellen wollten, wie das so ginge. Dabei haben wir natürlich festgestellt, also einfach mal als bildhafte Darstellung, dass wir, wenn Berlin für Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, sag ich mal, allein Kartoffeln und Möhren in Bioqualität bestellen will, wie viel zu wenig da ist. Das sollte ja auch eine Botschaft an die Landwirte sein. Wir machen mit euch Verträge, ihr stellt um und in wenigen Jahren haben wir das Gleiche dann, eure Ernte in Bioqualität. Sondern man hat auch noch festgestellt, dass sie gar nicht darauf eingerichtet sind, sondern dass sie die Kartoffeln und Möhren, die an der Woche mitgemacht haben, erst nach Magdeburg fahren, also reichlich Kilometer nach Westen, weil da diese Kartoffeln- und Möhrenwaschanlage ist. Jetzt haben wir diese Woche immerhin dazu genutzt, das brandenburgische Landwirtschaftsministerium zu animieren, mal eine Subvention rauszugeben für was Vernünftiges, nämlich Richtung Stadt Berlin eine entsprechende Schäl- und Waschanlage zu installieren. Ja. Das heißt, ich will darauf verweisen, dass das auch die Möglichkeit gibt, diese Business-Strukturen drumherum und die Notwendigkeit zu verändern. Und da werden die großen Mengen an Tonnen gefragt. Da kannst du einem Bauern in Brandenburg sagen, so und so viel 1000 Kantinen in Berlin brauchen so und so im Jahr so und so viel, ich weiß gar nicht, wie viel, zehntausende Tonnen an Kartoffeln in Bioqualität oder so. Oder Möhren und viele andere Dinge, um einfach diesen Umstellungsprozess hinzukriegen. Ist halt ein Trick, was reinzugeben, was die alten Strukturen, zum Beispiel Brandenburg ist eines dieser Bundesländer, die noch so in den alten DDR-Strukturen drinstecken, ja, so finde ich, in groß und sonst wie machen wir nicht und, sag ich mal, ein bisschen umstellungs- und veränderungsunwillig, ja, da musst du einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, die Biomöhre hinhängen und sagen, die wollen wir kaufen, machst du mit? Ich glaube, es sind die Städte, also die Städte mit ihrer Gemeinschaftsverpflegung.
Ja, ganz im Sinn von Carlo Petrini, der ja uns alle als Konsumenten, als Co-Produzenten sieht. Weil wir mitentscheiden können, indem wir die richtige Nachfrage stellen, indem wir die richtige politische Entscheidung treffen. Brandenburg kann sich ja vielleicht jetzt ändern, wenn da Kenia kommt, gibt es grüne Impulse. Ich bleibe noch kurz bei deiner Provokation und gehe dann gern wieder ins Publikum mit für Fragen. Ist wunderbar, dass du diese Provokation am Schluss gestellt hast.
ist es eigentlich genug, wenn wir zwar das Richtige machen in der Landwirtschaft, aber in einem System agieren, der Großen, der Konzerne, die du ja sehr in der Kritik eingebaut hast, dann wage ich die Frage zu stellen, auch als etwas fast grundsätzliche Frage. Wir bewegen uns alle im Kapitalismus, der ist die übergebliebene Realität. Sozialismus war es definitiv nicht. Der große Alternativentwurf zum Kapitalismus haben wir nicht. Gibt es trotzdem Ansatzpunkte, den Kapitalismus so zu reformieren, dass er die anderen Ziele, die du ja genannt hast, die E-Form-Ziele, Caring, dass die einen Platz finden und eine Chance finden in diesem System, das sonst so viel zerreibt. Ich gebe ein Stichwort, weil ich weiß, ihr beschäftigt euch damit und ich denke, viele Leute beschäftigen sich damit, ich hoffe immer mehr, ist der Ansatz für eine Gemeinwohlökonomie, also eine Ökonomie, die eher dem Gemeinwohl wie dem reinen Profitdenken, kommen wir da ein Stück weiter. Wie kommen wir da weiter, um deine Provokation und deine Frage zu einer Lösung zu führen? In welcher Richtung könnte die Lösung liegen?
Lass mich darauf gleich zurückkommen. Ja. Ich würde gerne nochmal bei dir anschließen, weil das zwingend richtig und ganz wichtig ist. Wir haben in Deutschland im Ökolandbau nicht unerheblich Debatten, wenn wir gerade in Bayern ein Volksbegehren zur Artenvielfalt rettet, die Bienen hinter uns haben. Wir haben eine massive Diskussion in Baden-Württemberg zum Volksbegehren und das ist mitnichten so, dass alle Ökobauern die Fahne hochhalten und sagen, hurra, hurra, genau so wollen wir das haben. Nein. Das ist eine Riesenherausforderung bei uns in Anführungsstrichen hausintern über alle Ökoverbände, wo wir sagen, jawohl, wir wollen dieses Volksbegehren, aber das ein oder andere Wording gehört überarbeitet. Da fehlt der Praxisblick. Und genauso wie da an der ein oder anderen Stelle der Praxisblick fehlt, ist es zwingend notwendig, dass wir den Graben, der da zum Teil entstanden ist, wieder überbrücken und sagen, beides gehört zusammen. Der Städter, der Verbraucher, der Mitproduzent gehört mit in die Verantwortung genommen und muss sich mit Gedanken machen, wenn wir das alles so machen, wie wir das haben wollen. Und 1,8 Millionen Menschen sind in Bayern zu den Rathäusern gegangen, haben sich in eine Schlange gestellt und haben gesagt, wir wollen eine Veränderung. Diese Menschen sind doch bereit, auch den Schritt weiter zu gehen und dann ist Gemeinschaftsverpflegung und Ähnliches der richtige Ansatz zu sagen, so und jetzt lass uns das auch wirklich gemeinsam machen und nicht bei jeder Ausschreibung zu sagen, der Gewinner ist der, der das billigste Angebot macht. Und da gäbe es jetzt eine ganze Reihe mehr Ansatzpunkte zu sagen, jawohl, hier holen wir beides zusammen und machen einen Schuh draus, denn an ein paar Stellen ist es gerade kein Schuh. Das andere zur Provokation mit der Gemeinwohlökonomie, das ist wahnsinnig wichtig und richtig, aber wir können ja vorher ansetzen. Wir haben vor vielen, 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 vielen Jahren mal in Brüssel die Situation gehabt, dass da die Mitgliedstaaten aufgefordert worden sind, nationaler Aktionsplan in dem Zusammenhang Arbeitsrechte, Menschenrechte, was vorzulegen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich unter einem BMZ-Minister Niebel komplett verweigert. Gerd Müller hat das in die Hand genommen. Das ist toll, dass da was passiert ist. Leider viel, viel zu wenig. Warum ist da so wenig passiert? Da könnte man hergehen und sagen, Unternehmerhaftung. Ein Unternehmen ist mit in der Pflicht, dass letzten Endes über die gesamte Lieferkette Arbeitsrechte eingehalten werden. Dagegen hat sich die Wirtschaft verweigert, hat massiven Druck auf die Politik ausgeübt, dass Müller mit einem weitergehenden Ansatz gescheitert ist. Nach meinem Verständnis liegt das eben auch an dem damaligen Bundeswirtschaftsminister von der sogenannten Sozialdemokratischen Partei. Gabriel hat das mitblockiert und der Wirtschaftsminister hat einfach mehr zu
jetzt
sagen.
Jetzt blockiert es Altmaier.
Gut, richtig. So. Also es wäre so einfach an der Stelle zu sagen, und da muss ich jetzt was ändern und da können wir was ändern und wenn wir mit den Menschen sprechen, dann glaubt doch die Bevölkerung da draußen, das hat die Politik alles geregelt. Im Hintergrund hat das alles letzten Endes eine gesetzliche Voraussetzung. Nein, hat es nicht.
Das bringt mich
ganz besser, kurz,
weil ja, ich dann in die... das bringt mich am Punkt, warum ich gesagt habe, jetzt blockiert das Altmaier, genau genommen Altmaier und das Kanzlerinnenamt blockieren es jetzt. Es gibt von den Grünen einen Lieferkettengesetzentwurf. Da geht es nicht nur um Haftung, sondern dass du diese Regeln alle einhalten musst. Es gibt auch Fragen zu ob man das jetzt als Straftat oder als Ordnungswidrigkeit einschätzt, damit man dann auch zahlen muss dafür und eine komplette Transparenz schaffen muss. Und Transparenz ist ja wichtig, damit wir dann darauf reagieren können. Aber diese, als Ergänzung will ich dazu sagen, der was Müller als Minister jetzt sagt, was die Koalition jetzt vereinbart hat, ist, dass sie diese Auswertung des nationalen, des Nachhaltigkeitsplans bis Ende 2020 machen und dann angeblich würde entschieden, ob es ein solches Lieferkettengesetz gibt. Jetzt wissen wir nicht, ob die Bundesregierung noch so lange hält, wir werden sehen an der Stelle, aber ich finde es auch, dass man solche Transparenz- und Haftungsregeln braucht und will an der Stelle aber mal eine Geschichte erzählen, die mir Patrick Holden von der Soil Association früher in Großbritannien mal erzählt hat, bei einem Abendessen mit Barack Obama, wo er ihn kritisiert hat, gesagt hat, warum machst du nicht mehr bei Ernährung, also mehr als dass Michelle Obama einen Ökogarten hinterm Weißen Haus hat, warum machst du nicht was, weil er hat auch für Pestizide, für Gentechnik, er hat das alles laufen lassen, ja, und kämpft für die Exporte, auch bei TTIP und so weiter. Dann hat er zu denen gesagt, let me feel the heat. Und das ist mir als Geschichte immer, let me feel the heat, lass mich die Hitze spüren. Er hat sozusagen eins gesagt, dass er als Präsident, das ist da mit dieser Art des Wahlrechts wahrscheinlich noch schwieriger als hier, dass er dann auch die gesellschaftliche Bewegung und Hitze spüren muss. Ich will damit jetzt nie Politik exkupieren, weil ich glaube, dass beide Seiten aktiv sein müssen. Aber wir müssen eine Ebene schaffen, wo man sagen kann, die Kundinnen, die nicht Consumer, sondern Prosumer, wie du quasi gesagt hast, fangen an, anders einzukaufen. Wir müssen diese Gruppen hinkriegen, die sagen, für meine Kinder, für, nicht nur bei Gläschennahrung, auch danach, kaufe ich anders ein. Und das ist eine, das habe ich ja immer gesagt, wir müssen Bündnisse schließen. Wir müssen diese Bewegung haben, die eben auch zeigt, am Ende, so brutal ist das Geschäft. Es wird nicht gewählt, wer da keinen Mut hat.
Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich erinnere mich aus deiner Regierungszeit, dass du gesagt hast, ich brauche die Unterstützung, den Druck der Straße. Wir sind mittlerweile 30.000 im Januar, ein Riesenbündnis, wo ganz viele mitmachen, Kirchen, alles, was man sich denken kann. Wir werden weitermachen, wir werden mehr Druck machen, wir werden vielleicht auch andere politische Verhältnisse kriegen. Jetzt haben wir aber noch Zeit und ich sehe mit Freude natürlich die erste Wortmeldung, weil dann kommen wir auch in den Flow. Vielleicht kurze, präzise Fragen an euch, die Bitte jetzt wirklich kurze Antworten zu geben, dass wir noch einen schönen Austausch mit unseren Gästen hier haben können. Vielleicht ganz kurz sagen, wer da ist. Dann
funktioniert das? Ja, super. Kurz und präzise wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Mein Name ist Saskia Meyer, ich bin selber Ernährungswissenschaftlerin, habe in den vergangenen 4 Jahren eine Studie gemacht mit übergewichtigen älteren Herren, die an jeglichen Wohlstandserkrankungen leiden und habe dann aber für mich entschieden, dass das als Ernährungswissenschaftlerin nicht der Weg sein kann. Ja, man studiert Medizin, um Leute eigentlich doch gesund zu machen. Auch der Ernährungswissenschaftler sollte Menschen gesund machen wollen. Ja, nicht in die Industrie gehen und weiter Produkte vielleicht auch für Kinder entwickeln, die Kinder krank machen. Und habe mich jetzt entschieden, ein eigenes Projekt hier in Köln auf die Beine zu stellen. Foodastand, Food und Understand, Ernährung verstehen für Ernährungsbildung in Schulen. Ja, oder Ernährungsbildung für alle. Jetzt stehe ich auf sämtlichen Straßenfesten, Veganfesten, Nachhaltigkeitsfesten und verschenke veganes, selbstgemachtes Essen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, zeitgleich bin ich an einer halben Stelle an der Schule, an der Brennpunktschule in Köln-Porz, weil ich mir denke, ich kann mich nicht hinstellen mit meinem baldigen Doktortitel und sagen, das und das und das läuft falsch, wenn ich selber nie in der Schule war. Ja, und ich persönlich, Sie haben über Transparenz gesprochen, über einen Bedarf, dass der Kunde, der Konsument etwas haben möchte, aber letzten Endes wissen die Konsumenten überhaupt gar nicht, was ist Bio, was ist gesund, was ist vegan, vegetarisch, die Grenzen sind fließend. Viele Menschen denken, wenn sie Bio essen, dann nehmen sie ab. Und all diese Dinge, Veganer wissen gar nicht, dass sie sich à la Pudding-Vegetarier mit unglaublich vielen schlechten Nährstoffen versorgen können und am Ende genauso krank sind, eventuell ein Mischköstler, der sich ausgewogen ernährt. Und ich persönlich bin der Meinung, das Einzige, was da funktionieren kann, ist, den Verbraucher zu schulen. Und das heißt schon, in der Schule bei den Kindern anzufangen, eine richtige Ernährungsbildung aufzuklären. Was bin ich, mein Körper, in meinem Ökosystem, in meiner Umwelt? Was sind überhaupt Nährstoffe? Welche Nährstoffe brauche ich? Wie viel davon? Und in welchen Lebensmitteln sind die enthalten? Und meine Kinder, in der Schule, die 5 Geschwister haben, wo die Eltern im Gefängnis sind, die nie was Vernünftiges bekommen haben zum Teil, die reißen mir das Essen aus den Händen und die fragen, weil die sind wissbegierig, aber die Schulbücher, die Materialien, der Hauswirtschaftsunterricht, wenn er denn überhaupt in Deutschland unterrichtet wird, ist eine Katastrophe. Tierhaltung darf wird ich? Nicht besprochen. So, und ich? Das ist ja, die Frage, wie man das alles mal zusammennimmt. Ist das eine unglaubliche Blase, in der wir hier denken, weil der Verbraucher da draußen und diese 4 Kinder der Hartz-IV-Mutti, die haben keine Ahnung und die laufen in den Aldi und die kaufen diese ganzen Produkte und die hinterfragen das nicht, weil es ihnen nie jemand gesagt hat. Muss man nicht da ansetzen? Ist das nicht alles andere nebensächlich, wenn man die Kinder in der Schule nicht ausbildet? Sind das nicht die Eltern von morgen?
Ja, das ist sehr richtig und der Applaus zeigt es, die Zustimmung hier mit dem Nicken der Köpfe. Und die in der Debatten, die hier entstehen, zeigen, dass es ein sehr wichtiger Impuls ist. Ich habe auch 4 Kinder, kann da mich sehr gut reindenken. Das wäre jetzt, glaube ich, ein Fall, dass ihr nachher einen Kaffee trinken geht oder einen schönen Wein trinkt, weil ich weiß, Renate hat sich mit dem Thema ja massiv auseinandergesetzt und auch Prügel kassiert von der Ernährungsindustrie. Für das Rechnungsbilder, das hältst du aus, das weiß ich. Du gibst,
nee. Also, aber
ganz kurz vielleicht ja, drauf, weil wir wollen noch ein paar andere Wortmeldungen ermöglichen.
Also, die haben ja geendet mit, ist das nicht der entscheidende Punkt? Da will ich, die kürzeste Antwort wäre, es ist ein entscheidender Punkt, aber nicht der entscheidende Punkt. Warum? Weil ich bezweifle, dass Bildung und Information in einer Welt, in der mir ständig das andere entgegenkommt. Es gibt keine Werbung für Möhren oder für Äpfel oder für Kohlrabi. Es gibt Werbung für Süßigkeiten, für Sachen, die das Frühstück für ihr Kind heißen, aber bei Nutri-Score orange bis rot werden. Also kann ich dem Kind auch eine Tafel Schokolade hinlegen zum Frühstück. Wie soll der Mensch, insbesondere Kinder, sich eigentlich in einer Umwelt ernähren, wo die Werbung, wo alles, was dir entgegenkommt, was schön ist, was schick macht, was man... Weißt du, wie soll ein Kind denn dann so essen und sich ernähren, wie es meinetwegen in der Schule gelernt hat? Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass das ein Punkt ist. Ich habe damals schon dafür gekämpft, dass wir mit der Kultusministerkonferenz mehr an dem Punkt machen und ich glaube, dass da wirklich auch Versagen von Schule ist, weil du musst nicht nur lernen, wie führe ich ein Konto, wie mache ich einen Mietvertrag, eine Verbraucherbildung machst, sondern du musst auch lernen, was braucht eigentlich mein Körper? Was sind die Grundnahrungsmittel? Und du musst auch ein bisschen Erfahrung haben, wie schmeckt das, wie geht es dann deinem Körper? Aber um eines bitte ich nicht, zu sagen, Bildung ist es dann und dann können diese Kinder sich alle entscheiden. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir zum Beispiel für Kinder Schutzregeln haben. Ja, du kannst Kindern meinetwegen mit 10, 11, mit der Werbung, wenn du Indianer spielst, musst du nachher Toffifee essen. Du musst das Überraschungsei haben, weil da eine geschichtenerzählende Figur ist. Goldenes Kinderalter, Entwicklungspsychologie, Akustikdesigner, sie alle arbeiten sich an Kindern und Ideen ab. Ja, wie was klingen muss, wie die Pringledose plopp macht, warum die Chipstüte aufgeblasen ist und Crush macht, wie die Chips auch Crush oder so machen, ja. Das ist alles so durchdesignt. Da ist der kleine einzelne Erdenbürger, insbesondere wenn er jung ist, hoffnungslos verloren. Also wir müssen bei alles machen, mit einem Werkzeugkasten. Eines davon ist die Bildung, die persönliche Erfahrung, das Kochen lernen als Lebenstechnik. Aber viele andere ist, dass wir mit Geld und in falschen Strukturen das Falsche finanzieren. Und wenn Werbung nicht wirken würde, gäbe es sie nicht. Aber Werbung schickt uns in die falsche Richtung. Also nicht in die gesunde Richtung, sondern immer nur in Genuss. Und deshalb bitte ich das sozusagen zu sagen, sind mindestens 5 Punkte.
Okay, ich nehme an, das geht da noch ein Stückchen weiter in dem Thema. Bitte ins Mikrofon.
Frau Kühner, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sind nicht die Kinder, die unbedingt geschult werden müssen. Wir haben unterwegs eine ganze Generation verloren. Die jungen Familien, die heute 25, 30 sind, die wissen gar nicht mehr, was sie mit den Lebensmitteln, die wir in Deutschland haben, machen sollen. Die können nicht nur Karotten dünsten. Die müssen wissen, was sie machen und die haben wir verloren. Und wenn Sie heute mal in der Volkshochschule schauen, ob Sie da einen Kochkurs finden, da finden Sie ayurvedisches Kochen und was weiß ich, aber Sie finden kein normales Kochen mehr. Und diese Familien haben wir unterwegs verloren. Die haben auch nicht das Bedürfnis, die gehen an den Bio-Sachen vorbei und sagen, ja schön, was mache ich denn damit? Und da müssen die Bedürfnisse wieder geweckt werden. Wir haben ja wirklich das ist die große Frage. Das ist eine Gemeinschaftssache, die wir, denke ich, machen müssen. Das setzt sich zusammen aus Schulen, aus Volkshochschulen, die Gemeinden, die Dörfer, die Städte. Und da müssen wir einfach.
Die Kantinen.
Ja, Kantinen auch, ja. Die können okay. alle eine Ravioli aufmachen, aber nicht mehr kochen. Das ist schade.
Gut, ich glaube, es kann eher als Statement stehen bleiben. Befördert Sie das, was wir diskutiert haben. Ich gucke nochmal in die Runde, weil die Zeit jetzt tickt. Es gibt noch einen Nachfolgevortrag. Da wollen wir solidarisch sein.
Links.
Gehen wir auf die linke Seite, genau um die Balance zu schaffen. Das wäre jetzt die letzten. Wenn es zwei kurze Wortmeldungen nehmen, kommen beide dran. Also
muss ich gerade in Deutschland nicht viel stärker noch der Lebensmittelhandel hinterfragen? Ich meine, wir haben da Oligopolstrukturen. Ich meine, das ist das Zentrum der Macht. Und ist es notwendig, dass im Rewe-Center 30.000 Artikel angeboten werden? Muss jeder sein personalisiertes Müsli haben? Ist es nicht auch sinnvoll, dass der Lebensmittelhandel hingeht und sagt, 5% Bioprodukte sind uns viel zu wenig und wir müssen noch stärker an die Hersteller und Produzenten rangehen? Das wäre meine Frage.
Das ist auch eher ein Statement. Ich habe auch hier viel Nicken vernommen. Ist da ein kurzer Replik gewünscht? Sonst werde ich noch die letzte Frage nehmen. Oder die letzte Meinung auch. Ist ganz spannend, was Sie sagen hier auf der Anuga. Passt das sehr gut. Das verdient reflektiert zu werden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt auch viel Zustimmung. Bitte.
Ja, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob direkt klar wird. Und zwar, wie passt eigentlich immer ökologisch und biologisch Denken zusammen? Also Bio-Bananen und Bio-Avocado, die aber von sehr weit weg angekarrt werden, die ja auch irgendwie hier hinkommen müssen. Und dieses sogenannte Superfood, also irgendwelche Chia-Samen und veganes Kokosnuss-Joghurt oder so, der muss halt auch immer hier hingekommen gefahren werden. Und das ist natürlich super unökologisch. Und deswegen finde ich diese Idee nach Aufklärung halt für Kinder und Erwachsene unglaublich wichtig, damit man halt überhaupt lernt, wieder zu denken, also weiter zu reflektieren als was tut mir gut, sondern auch was tue ich eigentlich mit meinem Konsum und woher kommt eigentlich alles, was ich konsumiere? Das geht natürlich weiter als nur über die Nahrung. Antwort. Und deswegen meine Frage, was wir da vielleicht auch machen können in Bezug auf Import und Export und wie weit
okay,
Sachen eigentlich
hergeholt werden müssen. Es ist angekommen, die Frage, du hast schon gleich das Mikrofon gezückt, weil ihr habt tausende von Bauern, die Superfood, die Quinoa, für mich ist alles Biofood, wenn es korrekt ist, Superfood übrigens, weil es einfach Superfood ist. Wie geht ihr damit um? Weil ihr habt ja diese Frage, ihr habt es ja in der Praxis. Märkte für diese Bauern.
Also, danke für die Frage. Wie viele Stunden haben wir?
Eigentlich eine Minute in der Zeit
schon. Ganz knapp. Der Bernhard hat gesagt, ich komme aus Peru zurück, da haben wir viele Projekte, unter anderem ist ein Projekt, das ist jetzt schön provokant, Kartoffelbauern in den Anden. Die Kartoffel kommt aus Peru, Naturlandmitglieder sind Kartoffelbauern in den Anden, die Kartoffeln, besondere Sorten, blaue Kartoffeln, rote Kartoffeln werden vor Ort in den Bergen geerntet. Die werden mit Eseln den Berg bis zur Straße geschleppt. Da ist eine Verarbeitungsanlage, da werden die zu Kartoffelchips verarbeitet. Jetzt können wir mit der Ernährungswissenschaftlerin über Kartoffelchips sprechen. Und dann kommen die im Container und werden nach Europa geschifft. Das ist der Wahnsinn, wie viel Luft in dem Container hierher geschifft wird. Wir haben das lange intern diskutiert, weil das ökologisch ein Problem ist. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir machen das. Wir machen das, weil die gesamte Wertschöpfung bei Menschen ist, die bettelarm sind und die etwas anbauen, was sonst gar nirgendwo mehr angebaut wird. Und das ist letzten Endes die Herausforderung, abzuwägen. Was macht man nicht, wo hilft man weniger? Und das ist in jedem Einzelfall wahnsinnig schwierig. Und ja, da muss man sich informieren, da muss man hinterfragen, da muss man dranbleiben. Und da gibt es einen Haufen Themen, genauso wie ich mit der Ernährungswissenschaftlerin gerne mal über, du hast den Nutri-Score angesprochen, bin ich völlig sprachlos, dass sowas überhaupt auf den Weg gebracht wird, weil mein Verständnis von Ernährung was anderes ist als dieser Nutri-Score. Aber nochmal, letzten Endes gibt es da kein Schwarz und Weiß, sondern da sind die unterschiedlichen Grautöne und man muss sich dann entscheiden, hilft das nicht, wie gut ist das tatsächlich?
Okay, auch du darfst ein Schlusswort, sagen wir maximal einen Schlusssatz.
Ich würde am liebsten mit einer Gegenfrage antworten. Wenn Sie sagen, müssen wir nicht aufklären und, würde ich behaupten, Sie sind aufgeklärt. Und wie essen und trinken Sie? Was für Kleidung haben Sie an? Ist es alles Öko von Kopf bis Fuß? I don't know. Ich auch nicht. Ich habe heute 3 Teile, habe ich jetzt extra überlegt, ja, die Öko sind bei meinen Kleidungssachen. Ich will noch mal eines sagen. Lassen wir uns nicht von der Lebensmittelindustrie und anderen hinter die Fichte führen. Hinter dieser Fichte wird nämlich Folgendes erzählt, dass wenn man aufklärt, die Leute dann anders sein werden. Das wird nicht gehen. Es kann nicht sein, dass wir eine Lebensmittelindustrie und globalen Handel haben, bei dem allein durch Aufklärung die Prämissen geändert werden. Es ist unvorstellbar, dass du in einem Stadtteil an allen Schulen Aufklärungsunterricht machst übers Essen und nächste Woche in den Lebensmittelläden 80% oder 95% nicht mehr eingekauft wird. Ich weiß auch nicht, ob das eine Prämisse ist für die Bauern, die irgendwo sind und die heute davon leben. Ich stelle es mir regionaler und saisonaler vor. Aber die Struktur heißt, dass wir aufhören, fängt ja an mit Flugananas, ja? Dann müssen wir aufhören, dieses Flugkerosin sozusagen nicht zu besteuern und so. Und deshalb gehen Sie nicht so oder so, wie wenn die Ministerin sagt, Food Waste bekämpfen wir, indem sie sich um meinen Kühlschrank kümmert. Nee, Food Waste bekämpfen wir dem, indem wir vorne am Beginn des Prozesses aufhören, Massen mit immer mehr Chemie zu produzieren, für einen Weltmarkt zu produzieren, wo wir das Ding, wenn sie krumm ist, wegschmeißen und eine Energie draus machen. Nicht der Konsument ist das zentrale Problem, sondern die Struktur des Systems. Und deshalb bitte ich inständig, immer den Fokus auf alle zu nehmen, auch auf den Lebensmittelhandel, aber auch auf die Lebensmittelindustrie, die dem Handel das Produkt schickt.
Okay, ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
Langer Satz.
Ja, das wissen wir ja. Politiker können sich ja Meister im langen Satz formulieren. Aber du hast am Schluss die Systemfrage gestellt. Das wäre jetzt genau der Aufschlag für die nächste Debattenrunde. Das wäre ja. Aber auch ein Vorschlag, in die Kaffeerunde zu gehen. Es ist Kaffeezeit. Ich merke so mein Mittags-Pavlov-Glöckchen läuten für einen Kaffee. Ihr schenkt einen schönen Kaffee vorne an eurem Stand aus. Vielleicht ist noch die Möglichkeit, du musst allerdings auch gleich weg, habe ich gesehen. Mir bleibt jetzt an der Stelle, es ist meine letzte Moderation heute, natürlich zuerst mal euch zu danken. Es war klar, wenn wir euch einladen, da geht es hier zur Sache, aber es wird Tacheles geredet, habt ihr beide gemacht, ihr habt das Thema gut getroffen. Es ist schön, dass wir einen weiten Konsens haben, es ist machbar 100%, es ist ein lohnenswertes Ziel, Strategie ist das Schlüsselwort, dass wir das erreichen, da müssen wir weiter arbeiten, die Strategien finden. Ich meine, und jetzt bin ich mal provokant und bekenne Farbe, ich meine, das geht nicht mit dem jetzigen Landwirtschaftsministerium und der Ministerin, die wir haben. Da brauchen wir einen anderen Bauernverbandsführung, da brauchen wir eine andere politische Führung. Da, beim Bauernverband können wir wenig machen, in der politischen Führung können wir vielleicht was machen. Ich empfehle jetzt nicht, welche Partei zu wählen ist, das weiß jeder selbst. Nein, ich darf mich an der Stelle nochmal bedanken und das ist jetzt der abschließende Dank, ich habe es als Tradition schon gemacht. Der Übersetzung der Kabine, ich beobachte das immer so gern, wie mit Leidenschaft übersetzt wird, eine Meisterleistung, eine Nadel simultan zu übersetzen, das muss man können, da klingelt ins Ohr, denn die Renate kann so schnell stellen.
Er hat's überlebt.
So schnell schwätzen wie ein Kurpfälzer, die können sie auch schnell. Dann nochmal an die Technik, dass wir auch das kleine Problem sofort gelöst haben, sehr kompetent. Und der letzte Dank gilt Ihnen, dass Sie trotz dem attraktiven Messeangebot und den Verlockungen, die es hier gibt, speziell natürlich in der Biohalle die Verlockungen, hier geblieben sind. Das hat gezeigt, wir haben ein interessantes Thema behandelt. Wir arbeiten an den 100%. Vandana Shiva hat gesagt in einem neuen Interview, das ich in Schrodenkorn veröffentlicht konnte, nein, wir haben nicht mehr Zeit bis 2050. Wir haben einen Tipping Point in der Klimakrise in 10 Jahren. Wir haben einen Tipping Point für Biodiversitätskatastrophe, nämlich unwieder gut machbare Schäden in 12 Jahren. Wir müssen das Ziel einer zunächst pestizidfreien Welt bis 2030 schaffen. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Viele sind auf dem Weg, dahin zu arbeiten. Wenn wir erstmal eine pestizidfreie Welt haben, ist es dann leichter, zu der Biowelt zu kommen. Das wäre der nächste logische Schritt oder parallel die Entwicklung. In diesem Sinne, helfen Sie mit, lassen Sie uns diese Riesenaufgabe angehen. Es macht Spaß, Utopist zu sein und es macht einen Riesenspaß zu sehen, dass Utopien wahr werden können. Ich habe es nach 45 Jahren in der Biobranche immer wieder erlebt und in diesem Sinne, helfen Sie weiter, es ist unsere Gemeinschaftsaufgabe. Vielen Dank.